willkommen mal wieder zu meinem Podcast. Neues Jahr, neue Interviewpartnerin. Ich habe die Margareta Köllner am Zoom-Mikrofon sitzen. Hallo Margareta, ich grüße dich.
Hallo Andreas, ich grüße zurück.
Die Margareta wird demnächst ein paar Kurse bei uns machen und dann wollen wir sie doch erstmal ein bisschen vorstellen. Margareta, du bist Sopranistin, Opernsopranistin. Ja. Wann hast du gemerkt, dass du eine gute Opernstimme hast?
Also ich habe ziemlich früh angefangen, im Kinderchor zu singen. Da war ich 4 Jahre alt. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich eine gute Stimme habe. Und habe dann angefangen, später so Unterricht im Bereich Rock, Pop und dann Musical. Und habe dann irgendwann das Phantom der Oper für mich entdeckt und habe mal so aus Spaß mitgesungen. Und habe dann gemerkt, dass ich halt eine ziemlich gute Höhe auch habe. Und meine damalige Gesangslehrerin, die hat mir eigentlich gesagt, mach mal im Bereich Klassik ein bisschen was. Und ich habe dann auch mich zu der Zeit, ich glaube, da war ich so 14, 15 rum, so Teenie, mich damit beschäftigt, mit dem Berufswunsch Sängerin. Hatte ich eh schon immer, aber dann halt noch mal ein bisschen mehr, weil meine Gesangslehrerin auch gemeint hat, hey, du musst dann auch eine Aufnahmeprüfung machen und musst dich halt wirklich langfristig darauf vorbereiten. Und habe dann überlegt, möchte ich Musical-Sängerin werden, möchte ich Pop-Jazz-Gesang studieren. Also für mich war schon klar, ich würde gerne ein Studium machen. Und habe mich dann im Bereich Belcanto, klassischen Gesang, halt mit auseinandergesetzt und habe dann für mich eigentlich auch entschieden, dass ich denke, dass es die allumfassendste Ausbildung im Bereich Stimme ist. Weil auf Musical-Schulen wird viel Schauspiel und Tanz auch unterrichtet. Der Fokus liegt nicht so sehr auf Stimme. Und also im klassischen Bereich dachte ich, da lerne ich am meisten über meine eigene Stimme. Und was mich auch noch unheimlich beeindruckt hat, weil meine Eltern haben mich früher als Kind schon oft zu Opernaufführungen mitgenommen, war einfach die Tatsache, dass diese Stimmen unheimlich laut in diesem Saal, ohne Verstärkung, ohne Mikrofon. Und dann habe ich gedacht, okay, das möchte ich auch. Da bin ich nie von irgendeiner Technik abhängig, nur von meiner eigenen Gesangstechnik. War schon mich sehr beeindruckt als Kind. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, okay, ich mag es und ich möchte mich da in der Hinsicht auch weiterbilden und will dann eine Aufnahmeprüfung machen und das auch dann studieren.
Ich glaube, das ist aber auch so eine Grundvoraussetzung, dass man die klassische Musik mag, wenn man sie macht, oder?
Absolut. Also schon. Also ich muss sagen, ich als Teen, ich habe sehr, sehr, sehr gerne Rock- und Metal-Musik auch gehört und habe mir auch oft vorgestellt, mal so eine Sängerin in so einer Metal-Band oder so zu sein. Ist leider nichts drauf geworden oder vielleicht zum Glück, wer weiß. Aber ich hatte zur Klassik immer einen sehr, sehr, sehr engen Bezug, weil meine Mutter hat mir auch gesagt, als Kind, wenn ich damals unruhig war oder so, sie hat mir immer Mozart vorgespielt und das war immer das, was mich beruhigt hat.
Wie wird man denn jetzt eigentlich klassische Sängerin?
Wie wird man klassische Sängerin?
Also wie ist die Ausbildung, die klassische Ausbildung?
Also die klassische Ausbildung ist so, dass man zuerst eine Aufnahmeprüfung macht, im Hauptfach, also Gesang, wo man je nach Musikhochschule 3 bis 6 Arien oder Kunstlieder oder Oratorien vorsingen muss. Und dann muss man noch eine Prüfung Klavier, also eine Klavierprüfung machen, so als Zweitinstrument. Und im Bereich Gehörbildung und Tonsatz. Also man muss im Grunde schon vor dem Studium so viel wissen, dass man das zumindest das erste Semester auch ohne Lernen überstehen könnte.
Das heißt, du brauchst also auch eine Instrumentenausbildung, um klassisch singen zu dürfen.
Ja, also wir mussten schon Klavier spielen können. Und mehr im Bereich auch Begleitung als jetzt irgendwelche Sonaten oder so. Also
okay.
Ist ja auch ein Klischee, dass die Sänger auch nicht so gut Klavier spielen können. Und das kann ich auch bestätigen. Weil gerade beim Gesangsunterricht oder beim Begleiten ist es halt auch einfach so, dass wenn man beschäftigt ist mit einem Instrument, man sich nicht auf den Schüler vor sich dann auch konzentrieren kann. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich möchte den Schüler ja komplett im Blick haben. Wenn ich dann die ganze Zeit am Klavier sitze mit meinen Noten, dann sieht man ja nicht, wie die Atmung oder die Körperhaltung ist oder so. Weil ich finde, dass Singen nicht nur was mit Hören zu tun hat, sondern auch was mit Körperhaltung oder Sehen halt, so wie steht, kannst du als Sprecher ja und als Schauspieler ja bestimmt auch bestätigen, genau, dass es ganz, ganz viel mit der Haltung zu tun hat, wie die Stimme dann klingt.
Ja, vor allem beim Singen ist es ja fast noch mehr, weil du beim Singen ja noch viel mehr Volumen in der Stimme hast. Und wenn du dann eben verkrampft da stehst, wo soll das Volumen herkommen? Außer Playback, aber das wollen wir ja bei Oper nicht haben.
Ja.
Hast du so Lieblingskomponistinnen oder Komponisten?
Witzig, dass du das sagst mit Komponistin, weil tatsächlich kenne ich nur eine einzige, was eigentlich sehr schade ist. Ist nicht so gängig. Jetzt könnte ich sagen, mein Ehemann, der ist nämlich auch Komponist, der Herr Carsten Braun. Liebe Grüße. Der hat für jede Prüfung und auch für viele Konzerte, die ich gegeben habe, immer mal wieder so Kunstlieder geschrieben. Also den muss ich auf Platz 1 stellen. Das ist klar. Muss man jetzt. Aber an so sonst so ältere, also noch ältere, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, Mozart sagen, weil ich merke, wenn ich Mozart singe, dass mein Herzschlag immer ganz schnell wird. Also ich bin da so richtig aufgeregt. So. Mhm. Und vielleicht auch aus meiner frühkindheitlichen Prägung, dass meine Mama mir im Mutterleib schon Mozart vorgespielt hat, ich mir immer Hörspiele von Die Zauberflöte oder Hörspiele von Figaros Hochzeit. Gibt es ja ganz tolle Hörspiele für Kinder mit den Arien eingeblendet. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt auch dann, ja. Und momentan entdecke ich so ein bisschen die russischen Komponisten für mich.
Okay, jetzt wird schwerer, ne?
Ja. Nee, weil so ich merke, so meine Stimme, also mit dem Alter, so man fängt ja nicht mit den großen Arien an, ne? Man arbeitet sich ja Stück für Stück voran. Das Atemvolumen wird größer, der Brustkorb weitet sich tatsächlich auch. Also ich muss sagen, ich habe in meiner ganzen Zeit bis zum Studium einige schöne Abendkleider verschlissen. Allein aufgrund dessen, dass meine Rippen sich sehr geweitet hat von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr auch. Sehr seltsam, aber haben mir schon tatsächlich viele Kollegen gesagt, dass es bei ihnen auch so war. Und ich merke jetzt so jetzt, wenn ich jetzt so irgendwann in den nächsten Jahren dann 30 werde, oh Gott, dann so es erschließt sich ganz neues Repertoire, einfach wegen dem Stimmvolumen und dem Luftvolumen und auch so ein bisschen so, wie man seinen Körper dann irgendwie kennt. Man kennt seinen Körper ganz anders.
Mhm. Intensiver.
Ja, auf jeden Fall. Also das und halt auch, ich habe so das Gefühl, man traut sich einfach auch mehr dann irgendwann und sagt halt, okay, ich probiere jetzt einfach aus.
Ja, gut, das ist ja wie im Schauspieler, ändern sich ja auch die Rollen. Erst bist du der jugendliche Liebhaber und später kriegst du dann endlich die Charakterrollen, ne?
Genau, aber so ist es auch in der Oper. Du bist am Anfang eher so das Hausmädchen oder das Dienstmädchen und so und irgendwann bist du halt dann Anna Bolena oder keine Ahnung, wie ist da noch?
Nun war ja das Jahr 2020 für uns Live-Künstler eher ein sehr durchwachsenes Jahr, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ne? Wie hält man sich da über Wasser? Hast du Online-Konzerte gegeben?
Also zum Thema Online-Konzerte habe ich so ein paar bisschen eine geteilte Meinung, weil ich bin auch bei Facebook bei dieser Initiative Ohne uns ist's still. Mhm. Ich habe am Anfang tatsächlich viel darüber nachgedacht und auch viel, mich wurde auch gefragt, machst du da, möchtest du irgendwie? Aber ich habe dann irgendwann für mich selber beschlossen, ich möchte, dass es auch ohne mich dann still ist, damit man merkt, was einem fehlt. Und es gab auch viele Politiker, jetzt gerade hier in Rheinland-Pfalz oder auch, ich denke, überall. So der Tonus war oft so, hey, ist doch nicht so schlimm, dass die Theater schließen. Wir können uns doch den Kram online angucken. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Also deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, einfach in ein paar andere Richtungen zu gehen. Mhm.
Okay, stehen neue Projekte jetzt an, wenn es irgendwann mal wieder frei sein dürfte, vielleicht Mitte des Jahres? Neue musikalische Projekte, ja.
Also jetzt nichts Konkretes, aber ich glaube, da jeder Kollege würde da dieselbe Antwort geben. Also konkret nichts, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ich für 2021 mit meiner belgischen Pianistin ein paar Konzerte geben kann in Deutschland und Belgien. Das wäre auf jeden Fall toll. Ansonsten, ich habe ja jetzt das Glück gehabt, trotz Corona beim Bundesgesangswettbewerb mitzumachen Anfang Dezember. Und ich habe ein paar Bewerbungen für Opernstudios. Also das ist so quasi, ich nenne es immer das Referendariat für Sänger. Also okay. So, wo man noch nicht so richtig komplett fertig, also man hat quasi Unterricht und ist aber gleichzeitig auf der Bühne, aber es wird so ein bisschen begleitet. Mhm. Und das ist eigentlich gut als Einstieg auch dafür.
Ein Projekt, was ja ansteht, ist ja auch Gesangsunterricht, unter anderem auch für SOS, Schauspiel und Sprache. Und wie sieht denn so eine typische Stunde bei der Margareta aus?
Ich würde, also zum einen mache ich auf jeden Fall sehr individuellen und speziellen Gesangsunterricht, also immer auf die Bedürfnisse des Schülers halt abgestimmt, je nachdem, wie erfahren der oder die Schülerin auch ist. Und ansonsten ist halt viel Atem und Körper auch. Also ich finde immer, ein guter Atem ist immer so der Grundbaustein für eine gute Stimme. Mhm. Im Grunde ist ja ein guter Atem auch der beste Grundbaustein für ein gutes Leben, ne? Weil ohne Atem leben wir ja nicht.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und also viel Atem, viel Körper und im Bereich, also Repertoirearbeit habe ich sehr viel gemacht, aber vor allem mit Schülerinnen und Schülern, die jetzt irgendwie gerade in einem Studium sind oder sich auf ein Studium vorbereiten. Ansonsten arbeite ich am liebsten und am meisten eigentlich an den Emotionen. Also im Grunde mache ich wahrscheinlich auch so eine Art Schauspielunterricht. Mhm. Und von den Emotionen, wenn die Emotionen stimmen, dann läuft die Stimme teilweise auch von alleine, weil man kriegt so diese Unterstützung von dem Gefühl, wenn man auch noch das Stück liebt, was man macht, dann auch noch mal stärker. Aber ansonsten, Körperarbeit, Spracharbeit, also am Text selber, Italienisch, Französisch, ne, ist ja auch alles nicht so einfach, dann in verschiedenen Sprachen dann zu singen.
Das heißt, das klingt so ein bisschen, als wenn du ganz viel auch mit Leuten arbeitest, die schon mal gesungen haben. Kann man nicht dann auch mit dir arbeiten, wenn man jetzt sagt, ich will es mal ausprobieren?
Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, finde ich mit am spannendsten. Ich habe ja auch eine Ausbildung zur Stimmtherapeutin gemacht. Das heißt, also für mich ist eine Arbeit an, also ein Gesangsunterricht so eine allumfassende Arbeit an der Stimme und am Körper. Jemand, der seine Stimme noch gar nicht so gemerkt hat, was seine Stimme eigentlich alles kann. Und das mit ihm zusammen so rauszukitzeln, das ist eigentlich... das ist eigentlich noch mit die schönste Arbeit.
Das kann man online auch ganz gut machen, oder?
Ich finde ja. Also ich denke, wenn man halt einen Raum hat, in dem man sich persönlich sicher fühlt und nicht das Gefühl hat, oh, mein Ehemann oder meine Eltern oder irgendwer, der hört mir zu, finde ich, dass man das definitiv online machen kann, ja. Ich glaube auch nicht, dass man unbedingt ein spezielles Equipment dafür braucht, also Mikrofon oder so. Also so über Zoom ist ja jetzt zum Beispiel, da kann man echt auch gut eine gute Soundeinstellung machen und dann, dann geht das eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist, man muss halt gucken, wie weit man sich von der Kamera dann wegstellt und hinstellt, also je nachdem, was für Übungen man dann macht. Und es wäre halt auch nicht schlecht, wenn man halt wenigstens irgendwie ein Klavier oder halt auf dem Handy eine Klaviertastatur hat, weil ich kann halt bei den Übungen dann schlecht, also ich kann versuchen zu begleiten, aber dann gibt es halt so ein bisschen so Delay oder sowas. Also am besten sich irgendwie so eine kleine Klaviertastatur holen, damit man so ein paar Töne sich selber dann auch vorgeben kann. Aber ich glaube, so bei Anfängern ist das mit dem Online-Unterricht auch nochmal ein bisschen einfacher, weil da geht es ja auch vor allem erstmal ums Erfahren und Erleben und wie ist meine Stimme überhaupt und was für Musik liegt mir und was möchte ich singen. Und ich glaube, das geht auf jeden Fall gut.
Du hast am Anfang erwähnt, dass du in Kaiserslautern ein Stimminstitut dabei bist zu gründen.
Stimmt genau, das so? Also ich mache das nicht, das macht ein Freund von mir. Ja. Und zwar Nikolas Heidt und den habe ich bei dem Stimmtherapie-Seminar in Berlin kennengelernt. Und wir haben so gemerkt, weil er macht ganz viel Rock-Pop-Gesang und mit Bands ganz viel und auch Studioarbeit und so und ich halt aus der Klassik und dann haben wir halt gedacht, das wäre eigentlich so die perfekte Mischung, dann können wir quasi rundum alles anbieten. Das heißt, also klassischen Gesangsunterricht und Rock-Pop-Musical.
Ist also so eine Art Musikschule mit Stimmtherapie-Einsatz.
Genau. Es ist eine Musikschule mit zusätzlichem, also Bereich Stimmtherapie, also für Leute, die halt irgendwie schon Probleme mit der Stimme haben oder halt präventiv an ihrer Stimme arbeiten wollen, für Menschen, die halt viel sprechen, Sprecher, Schauspieler, Lehrer, ganz viel. Mhm. Und auch im Bereich Präsentation, halt so auf die Bühne gehen. Was du in deinem letzten Podcast auch gesagt hast, so Bereich Lampenfieber, wie arbeite ich damit und so.
Okay.
Und wenn ist ein ganz großes Thema auch.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen für die Leute, die noch nicht die Erfahrung haben. Aber Lampenfieber bleibt uns ja auch nach 20 Jahren noch erhalten. Also,
absolut.
Ich kann dich auch trösten, auch wenn du 50 bist, wirst du noch Lampenfieber haben.
Cool, yay. Freue ich mich.
Wenn man dich jetzt oder das Stimmtherapie erreichen will, habt ihr eine Website oder sowas? Oder ja. Du?
Also wir beide haben eine Website. Also der Nico hat die sehr, sehr schön programmiert. Das ist, wenn du die E-Adresse haben möchtest, ist das www.olistikos.
Olistikos.
Das bedeutet ganzheitlich auf Griechisch.
Mit I oder mit Y? Oder?
Mit I. Olistikos.
Kos, ja.
Mit K auch. Mhm. Minus voice. Mhm. .de.
Okay.
Nee, .com. Entschuldigung. Gottes Willen. Nico, wenn du das hörst, es tut mir leid.
Olistikos-voice.com. Ich wiederhole das einfach nochmal.
Ja, genau.
Steht ja auch für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, unten in dem kleinen Begleittext natürlich auch noch mit drin. Und da, du selber bist margareta-kölner.de, glaube ich, ne?
Genau.
Super, habe ich gut gemerkt. Alles klar. Sehr schön. Dann freue ich mich erstmal darüber, mit dir in Zukunft vielleicht öfters mal zusammenarbeiten zu können. In dem Bereich Musik. Und wünsche dir ansonsten noch eine tolle Zeit. Ich danke, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast, mit mir zu plaudern.
Ich danke dir, dass du mit mir plaudern wolltest.
Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Zoom macht ja vieles möglich, dass wir uns über viele Entfernungen auch zusammensetzen können. Wir hören uns, ne? Wie man so schön in unserem Job sagt. Man hört sich. Bis dann, ciao.
Ciao.
Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.